Unser heutiger Gast ist die Bundestagsabgeordnete und Chefin des hiesigen Kreisverbandes der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie wurde hier in Düsseldorf als Marie-Agnes Jahn geboren und hat ihren heutigen Doppelnamen bei der Hochzeit von ihrem Mann Horst übernommen. Sie hat in München studiert, Publizistik, Politikwissenschaften und Germanistik und dann 1986 promoviert. Sie hat über 20 Jahre als selbstständige Repräsentantin eines Buchverlags gearbeitet und dann auch ihr politisches Engagement begonnen. Selbst wenn man nur die wichtigsten Stationen nennt, ist das eine relativ lange Liste. Wir versuchen das mal im Schnelldurchlauf. 1999 in der Bezirksvertretung angefangen, 2004 in den Rat eingezogen, 2008 bis 2014 erste Bürgermeisterin, seit 2014 Kreisvorsitzende der FDP, seit 2017 Mitglied des Bundestages und 2020 OB-Kandidatin der FDP hier bei der Kommunalwahl.
Und keine 100 Jahre alt.
Genau, gleichzeitig noch keine 100. Lieber Bas, wir haben unseren Gast in den vergangenen Wochen häufiger im Fernsehen gesehen, wenn es um Afghanistan ging. Magst du vielleicht mit diesem Thema anfangen?
Gerne, Christian. Zumal ich vor wenigen Wochen von Frau Strack-Zimmermann eine Nachricht aus Afghanistan bekommen habe. Wann und warum waren Sie dort, Frau Dr. Strack-Zimmermann?
Also ich habe Ihnen keine Nachricht aus Afghanistan, da war ich in der Tat, das war aber vor Corona, da bin ich mit der Ministerin noch mit Frau von der Leyen einige Tage gewesen, um die Truppe zu besuchen. Wir wollten dann im letzten März nochmal hin, das wurde wegen der Pandemie dann gestrichen, aber ich war im Norden, also in Masjid al-Sharif, dort wo die Bundeswehr viele Jahrzehnte, kann man schon sagen, war und eben auch in Kabul und auch an diesem besagten Flughafen. Insofern habe ich eine Vorstellung von dem, was sich da gerade abspielt.
Und haben Sie die Probleme, die wir nun erleben, abgesehen? Haben Sie damals schon mal geahnt, dass sowas passieren könnte?
Ich bin davon ausgegangen, dass es eine Strategie gibt, wenn wir rausgehen. Die gab es nicht, die haben wir dann eingefordert, wurde uns nicht geliefert. Eine Strategie, wenn man so lange in einem Land ist. Das muss ich sagen, der Abzug bahnte sich an. Das haben auch hohe Militärs vor 2 Jahren gesagt, das wird nicht so ewig weitergehen. Aus vielen Gründen. Dass es aber dann so schnell kam, dass Trump die Taliban hoffähig gemacht hat, indem man in Doha zusammensaß vor einem Jahr. Dass Biden das auch so schnell vollstreckt, man hat geglaubt, neue Administration, da geht's ein bisschen langsamer. Damit haben wir nicht gerechnet, denn nachher war dieser Abzug ja fluchtähnlich. Und das ist nicht zu akzeptieren. Wir haben den Amerikanern folgen müssen. Wir sind gemeinsam reingegangen, wegen 9-11 gemeinsam raus. Also so wie es jetzt ist, ist ja berührend, weil wir haben Ortskräfte, denen haben wir zugesagt, dass sie mitnehmen. Hat vorne und hinten nicht geklappt, weil die Ministerien, Innenentwicklung, Außen, Verteidigung das nicht rechtzeitig eingeplant haben. Und das ist jetzt ein kriegsähnlicher Zustand. Und jetzt müssen wir uns darum kümmern, die Leute rauszuholen, die jahrelang an der Seite der Bundeswehr standen.
Ja, wie soll aus Ihrer Sicht die Aufarbeitung der außenpolitischen Fehler erfolgen?
2 Dinge. Das eine ist eine Enquete-Kommission oder nennen Sie es wie auch immer, die grundsätzlich den Einsatz mal evaluieren muss. Was wollten wir? Was haben wir erreicht? Was hat gar nicht funktioniert? Wir müssen ein bisschen aufpassen zu sagen, war alles für die Tonne. Das kann man so nicht sagen. Sollte man auch nicht den Tausenden, Hunderttausenden von Soldaten, Soldatinnen gegenüber. Das ist das eine, die Aufarbeitung, weil wir ja auch in anderen Ländern, vor allen Dingen in Mali, da gibt es vergleichbare Strukturen, momentan mit 1200 Leuten sind. Und wir wollen Untersuchungsausschuss, weil es haben vom Bundeskanzleramt, die für die Nachrichtendienste zuständig sind, über Außenverteidigung, Innen- und Entwicklungshilfeministerium wirklich alle ihren Beitrag dazu geleistet, dass es nicht so funktioniert hat, vor allen Dingen Menschen zu retten, die wir hätten retten müssen. Also 2 Dinge, beides muss kommen.
Wenn Sie Ihre erste Zeit in Berlin 2017 mit der Gegenwart vergleichen, wie hat sich Ihr Blick auf die Hauptstadt verändert?
Ich kenne Berlin eigentlich gut. Meine Familie väterlicherseits kommt aus Berlin. Dass ich mal im Bundestag sitzen würde, hat man mir nicht an der Wiege gesungen. Insofern bin ich natürlich mit großem Respekt dahin, so ein bisschen wie ein Kind, was die Schule wechselt. Da ist man groß und stark in der 4. Klasse. Dann der Wechsel aufs Gymnasium fängt dann wieder so als 5. Klässlerin von vorne an. So war das ein bisschen. Zumal wir ja 4 Jahre vorher draußen waren und die 80 Abgeordneten, 60 davon waren neu. Und bis das Büro eingerichtet war, da standen Faxe, da musste man einen Hausmeister aufsuchen, der noch einen grauen Kittel hatte. Also die digitale Welt ist dort definitiv nicht. Jetzt 4 Jahre später, ja, fühle ich mich da, als ob ich da lange bin. Und der Blick hat sich auf die Hauptstadt nicht geändert. Er hat bestätigt, dass man in einer Berliner Blase lebt. Dinge, die dort der große Aufreger sind, unter Umständen hier nicht so eine Rolle spielen. Ich habe ja noch ein Ratsmandat und werde immer am Freitagabend, wenn ich nach Hause komme, geerdet, dass Berlin nicht alles ist.
Was war die wichtigste Lektion für Sie als Abgeordnete? Was muss man wissen, wenn man als Politikerin nach Berlin geht?
Tja, was muss man wissen? Man sollte fleißig sein. Sich mit dem Thema, ich wollte mich Verteidigungssicherheitspolitik war mir ein Herzensanliegen. Ich freue mich, dass die Fraktion mir das möglich gemacht hat. Und dann anfangen zu arbeiten. Sie kommen in Gremien, in Strukturen, die kennen sie nicht. Da sitzen Leute, die tierisch viel Ahnung haben. Da sitzen aber auch Leute, die auch nur mit Wasser kochen. So wie das richtige Leben. Und das ist auf der einen Seite, habe ich großen Respekt übrigens losgelöst von der Parteizugehörigkeit, wenn ich mal die Hardcore-Rechten und Linken abziehe. Aber man muss die Kirche im Dorf lassen. Also wenn man sich engagiert und fleißig ist, dann ist das zu stemmen.
Welche Fehler sollte man vermeiden?
Auf dicke Hose zu machen und sich nicht so wichtig zu nehmen. Weil man natürlich in Berlin bekommt man es dadurch, man hat mit vielen Journalisten zu tun. Man hat mit vielen Leuten zu tun, Frau Abgeordnete hinten und vorne. Das sollte man sehr nüchtern betrachten, weil das ist ein Amt auf Zeit. In dem Moment, wo man gewählt ist, weiß man, die Uhr tickt und läuft zurück. Irgendwann ist man es nicht mehr und dann sollte man wissen, man spielt auch eine Rolle. Und wenn die vorbei ist, ist sie vorbei.
Was erwarten Sie von Ihrer zweiten Legislaturperiode? Was wird sich für Sie ändern?
Dass wir unter Umständen Teil der Regierung werden. Wir waren 4 Jahre in der Opposition. Da kann man Forderungen stellen, da kann man sehr konzentriert arbeiten und das Idealbild der eigenen liberalen Politik natürlich zeichnen. Wir wissen alle, Koalitionen schmieden, zu zweit schwierig, schon zu dritt. Ich pflege immer ein flotter Dreier, ist auch im Leben mehr anstrengend als eine Partnerschaft. Also mit wem auch immer am Tisch zu sitzen, so viel wie möglich eigener Vorstellungen durchzusetzen, aber wissen, dass die anderen das genauso sehen. Also das wird so oder so spannend.
Aber Sie haben gute Hoffnung, ne? Sie sind, glaube ich, auf einem guten Listenplatz.
Ich bin nicht guter Hoffnung, das habe ich hinter mir. Meine 3 Kinder sind groß und gesund.
Aber Sie sind doch eine sehr gut aussehende junge Großmutter.
Ja, vielen Dank. Meine Damen und Herren, das war jetzt der kurze Flirtfaktor. Also ich sage es mal so, wir werden sehen, was kommt. Ich werde mich entsprechend engagieren. Und dann sehen wir mal weiter.
Gehen wir nochmal zurück zum Rathaus hier in Ihrer Heimatstadt. Wie haben Sie den Moment erlebt, als Sie gehört haben, dass die Schule nur am Rathaus ausgeschaltet wird?
Ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe mich so dran gewöhnt, dass diese Uhr läuft. Das war irgendwie so ein Herzschlag. Ich habe nicht mitbekommen, wie sie stehen geblieben ist. Ich glaube, das ist aber auch nicht schlimm, denn Tatsache ist, nicht die Uhr, die läuft, das war ja auch Symbol, das hat ja auch Erwin installiert zu zeigen, guckt mal, aber das ist ja viel Symbolpolitik. Entscheidend ist, dass auch die Stadt Düsseldorf sehr wohlhabend, gut gewirtschaftet, dank auch unserer Beteiligung, natürlich jetzt durch Corona Maßnahmen ergreifen musste, die sehr, sehr viel Geld kosten. Das wissen wir, das heißt also, dass die ins Obligo gegangen ist, macht Sinn. Ich mache mir nur Sorgen, dass, weil die Uhr jetzt nicht mehr läuft, psychologisch die Mehrheit momentan aus CDU und Grünen da auch jetzt enthemmt in die Kasse lang und sich eben nicht mehr daran erinnern, dass die Schuldenfreiheit ein Wert als solches ist. Wir waren, man kann sagen, weltberühmt als Großstadt, keine Schulden zu haben, keine Zinsen zu bedienen. Die Uhr als solches ist ein Symbol, aber war natürlich auch Mahnung und Warnung. Und insofern kann ich nur die Kolleginnen und Kollegen von CDU und Grüne bitten, und wir werden das auch einfordern, nicht das, was wir erarbeitet haben, kaputt zu machen.
Wie wird sich die FDP in Zukunft um das Herzensthema Schuldenfreiheit kümmern dann? Also das ist, Sie sagten es ja gerade schon, dass Sie das einfordern werden.
Naja, wir haben die Stadt mitentschuldet. Wir haben dafür gesorgt, auch unter einer Ampel, also mit SPD und Grünen zusammen. Da war das nicht selbstverständlich, dass das beibehalten wird. Und wir werden das aus der Opposition heraus einfordern. Das Schulden per se, ich höre das ja immer, niedrige Zinsen, passt doch so. Das ist aber nicht die Lösung, sondern dass dieser Haushalt, dann muss sich auch der neue Oberbürgermeister und die ja an sich hervorragende Kämmerin, Frau Schneider, messen lassen müssen und auch diese Mehrheit, dass sie Verantwortung übernehmen. Und jetzt mal ganz pathetisch, da geht es um Kinder, Enkelkinder, irgendeiner muss es zurückzahlen. Und ich erinnere mich, als wir schuldenfrei geworden sind, haben wir ja als Zeichen die Kindergärtenbeiträge frei gemacht, als Zeichen, dass Schuldenfreiheit nicht irgendwas ist, sondern dass auch die Menschen in der Stadt registrieren, bevor das Land sich um das Thema gekümmert hat, dass das was sehr, sehr Wertvolles ist. Und wir werden darauf drängen. Wir sind freie Demokraten, bleiben dran.
Wie sind die Pläne für eine neue Oper mit dem Ziel der Schuldenfreiheit zu vereinbaren?
Ich freue mich, dass jetzt endlich, was die Oper betrifft, es losgeht. Mein Kollege Manfred Neuenhaus, Fraktionsvorsitzender und in der neuen Phase jetzt kulturpolitischer Vorsitzender des Kulturausschusses, hat einen maßgeblichen Anteil daran, das immer wieder auf die Agenda gesetzt zu haben. in der Tat muss man das Stück für Stück finanzieren. Und da muss man sich auch im Klaren sein, dass unter Umständen andere Dinge, jetzt fragen Sie mich nicht welche, weil egal was Sie sagen, Sie haben die Torte im Gesicht. Aber das ist ja wie im Privatleben. Wenn Ihnen etwas wichtig ist, versuchen Sie es zu finanzieren. Und andere Dinge müssen dann eben unter Umständen warten.
Christian, deine
ja,
Frage.
Ich wollte gerne mit Ihnen über Twitter sprechen. Ich habe nachgeguckt, Sie haben inzwischen mehr als 9000 Beiträge bei Twitter geschrieben. Was mögen Sie an dieser Form der Kommunikation ganz offensichtlich?
Da haben Sie die gezählt, sehr schrecklich. Wann haben
Sie angefangen?
Es steht
irgendwo 9137, glaube ich.
Also Twitter ist natürlich im sozialen Netzwerk Raum etwas für Feinschmecker. Sie finden natürlich eine verrückte Twitter-Gemeinde und viele Journalistinnen und Journalisten. Und was ich spannend finde an Twitter, ist nicht nur der durchaus humorvolle Austausch. Wir haben so ein paar Leute, die echt cool drauf sind. Ich mag das, ich habe diesen Humor. Sondern dass man auch mal kurz ein Statement abgeben kann einer Sache gegenüber, die sonst vielleicht keiner wahrnehmen würde. Und ich erlebe, dass man zitiert wird aus Twitter heraus von der Berliner Presse, die einen nicht zwingend angerufen hätten. Und eine Presseerklärung abzugeben, das wissen Sie selber, da kommen hunderte von Presseerklärungen, dann geht das unter. Aber die Presse folgt und wenn die das gut finden oder doof finden oder lustig finden, wird es abgedruckt. Und insofern ist es eine Chance, sich unkommentiert einzumischen, eine Spezialität von mir. Ungefragt vor allen Dingen einzumischen.
Ich hatte das vermutet. Ist der Friedrich Merz-Tweet tatsächlich auch so wahrgenommen worden? Den habe ich zuletzt bei Ihnen sehr lustig wahrgenommen. Sie haben gesagt, dass man Friedrich Merz von allem, was mit Zukunft irgendwie zusammenhängt, doch in Zukunft fernhalten sollte.
Das war ja ein Auslöser, weil Friedrich Merz gesagt hat, dass man uns gewissermaßen, also er hat uns eine vor den Kopf gehauen, völlig überflüssig, nach dem Motto, mit uns gäbe es keine Zukunft, so in dem Tenor war das. Und da musst du einmal klar machen, natürlich ironisch, dass auch Friedrich Merz nicht die Inkarnation der Zukunft ist. Das finde ich bei allem Respekt selbstverständlich und insofern sollte er, denn er hat es sehr ernst gemeint und das ist eigentlich erschreckend genug.
Können Sie sich an Ihren ersten Tweet erinnern?
Haben Sie geguckt, welcher es ist?
Nein, also so weit runterscrollen kann ich, aber ich glaube, ich jetzt noch dran.
Nee, kann ich nicht.
9000.
Nee. Ja, es gibt ja so Momente, wo man was im sozialen Netzwerken schreibt, was dann so bleibt.
So wie die erste Schallplatte oder so, ne? Dass man irgendwie so.
Genau, das war France Gall.
France Gall.
Ja, genau. Ja, Graham Bonney, wähle 333. Das ist wirklich grauenvoll, aber nette Erinnerung.
Voyage.
Ja, genau. Ich habe die Platten alle noch. Erster Tweet, weiß ich nicht.
Bester Tweet?
Ich würde mal sagen, der durchdringendste, also der, der die meisten Zugriffe hatte von fast 1 Million. War, als ein Kollege von mir aus Thüringen sich für Sekunden zum Ministerpräsident wählen ließ von, ich meine, ich will ja diese Geschichte gar nicht, aber weil Sie mich fragen, da habe ich mich relativ schnell distanziert, Punkt. Und da haben fast 1 Million Menschen drauf zugegriffen.
Wie gehen Sie mit Hasskommentaren bei Twitter um?
Och. Sie hat keine.
Naja, das stimmt nicht so. Also wir schauen schon, es gibt Leute, die sich völlig entgleisen, die löschen wir, die blockieren wir. Ich bin relativ entspannt. Wenn es richtig hardcore kommt, so es gehört Ihnen eine Kugel in den Kopf geschossen,
oh Gott, ja.
Dann wird sofort Anzeige erstattet. Ich weiß, dass die Staatsanwaltschaft das alles einstellt, aber jeder soll wissen, wenn das Niveau erreicht ist, dann gebe ich das an die Staatsanwaltschaft weiter. Hat die Polizei auch drum gebeten.
Wie halten Sie es mit anderen sozialen Netzwerken? Gibt es da welche, die Sie mögen, die Sie bespielen?
Ich finde Instagram witzig, weil das mit den Fotos nett ist. Es ist unkompliziert, wiederholt sich natürlich vieles, wenn man Leuten folgt. Finde ich aber nett. Und Facebook ist ein Muss, aber ja, trifft man seine eigene Generation? Also eigentlich finde ich Twitter und Instagram am spannendsten, weil es am schnellsten ist.
Haben Sie auch eine eigene Großelterngruppe?
Habe ich nicht. Ich habe eine Familiengruppe.
Ja, das meine ich damit.
Die meinen Sie?
Bei WhatsApp? Oder?
Ich dachte mit anderen Großeltern
Nein.
zusammen. Also wenn Sie eine aufmachen,
ich
bin so eine gerne
Gruppe
dabei.
Nur, ich habe so eine Gruppe nur mit den Enkelkindern und Kindern. Und.
Ja, Ihre Enkelkinder sind größer. Nein, ich habe natürlich eine Familiengruppe und dann habe ich noch eine Familiengruppe mit meinem Bruder und seiner Familie und noch eine Gruppe mit meinen Brüdern und noch eine Gruppe mit meinem anderen Bruder und Familie, also völlig gaga, man kommt völlig durcheinander und man muss unheimlich aufpassen, dass man nicht die falsche Information in die falsche Gruppe sendet. Wenn man schnell ist, kann man es löschen. Wenn man Pech hat, aus die Maus. Sind schon Freundschaften dran zerbrochen. Also nicht bei mir, aber habe ich schon gehört.
Ich würde gerne mit Ihnen über die FDP sprechen. Sie haben bei der Kommunalwahl ein sehr starkes Ergebnis, eins der besten in der Geschichte eingefahren, sind aber das erste Mal seit über 21 Jahren nicht mehr Teil der Ratsmehrheit. Wie empfinden Sie das, diese widersprüchliche Situation?
Ja, das kommt immer wieder vor. Also wir haben ja einen tollen Wahlkampf gemacht und ich glaube, dass dieser Wahlkampf, der natürlich sehr auf mich gerichtet war, Thema, dass wir eine OB-Kandidatin an den Start geschickt haben, auch mit dem nötigen Ernst, dass das auch, und das war ja auch die Idee, die Fraktion dadurch unterstützen. Und wenn sie andere Großstädte in Deutschland sehen, dann hat das auch funktioniert. Insofern, ja, trotzdem sind wir in der Opposition nach 21 Jahren. Das ist okay, wir gehen in den Anlaufmodus, um dann in den 4 Jahren wieder dabei zu sein.
Eine der Folgen ist, Sie haben im Moment keinen Beigeordneten, den Sie stellen oder der auf Ihrem Ticket sozusagen unterwegs ist. Sie sollen im kommenden Jahr ein Vorschlagsrecht erhalten für das Dezernat für Sport und Bürgerservice. Was versprechen Sie sich davon und wer wäre eine geeignete Kandidatin oder ein geeigneter Kandidat?
Also im Namen sage ich Ihnen
nicht. Nee, ich meine jetzt vom Profil, nicht
achso, vom Profil. Ja. Also es ist ein Liberaler und gerade das Thema Bürgerservice ist deswegen wichtig, weil wir auch mal registrieren müssen, dass ein Rathaus nicht für sich selbst lebt, sondern eben Dienstleister ist. Ich glaube, da kann man eine Menge draus machen. Man hat uns das zugesagt. Ich muss allerdings dazu sagen, dass es immer ein sehr faires Agreement gab mit CDU, SPD und Grünen. Das hat bis dato auch immer geklappt, dass eben jede Fraktion ab einer bestimmten Größe auch ein Ne oder ein Nen Beigeordneten stellt. Und insofern, wir werden einen sehr guten Kandidatin, damit hier nicht schon vorher das Geschlecht feststeht, ins Rennen schicken. Und gehen mal davon aus, dass die anderen das auch mittragen werden.
Würden Sie das auf besondere Weise machen? Weil jetzt bei den jüngsten beiden Wahlen waren es ja wieder Menschen, die so nach einem sehr klaren Profil, lange Verwaltungserfahrung, Männer mittleren Alters sind.
Also als ich anfing mit der Politik, waren es nur Männer.
Ja, insofern sind wir ein paar Schritte weiter.
Dann kam Frau Stuhlgies, das war der erste Schritt mit Frau Schneider. Dann kam Frau Zuschke. Jetzt haben wir wieder einen Rückwärtsgang eingelegt. Ja, das überrascht mich auch. Aber muss ich dazu sagen, wir werden eine Persönlichkeit bitten, losgelöst vom Geschlecht. Jetzt zwingend, ich sag jetzt mal, 20-jährige Frau oder 60-jährige Frau oder also den Phänotyp, den Sie gerade genannt haben, auszuklammern, finde ich auch ein bisschen albern.
Ich meinte auch mehr außerhalb von Verwaltung, weil das ja gerade beim Thema Bürgerservice, was so eine Frage der Digitalisierung ist, auch ja, mal eine Möglichkeit also, sein könnte, jemanden zu nehmen, der nicht
ja, die Digitalisierung ist ja separat, die ist ja auch nicht bei uns, die ist ja bei dem Rauterkuss, dem ich gerade vorher mich noch sehr nett unterhalten habe. Also insofern, es ist ja so, Sie setzen einen Dezernenten und der Rat wählt ihn dann hoffentlich. Der muss natürlich so flexibel sein, dass möglicherweise bei einer Dezernatsveränderung, die dem Oberbürgermeister möglich ist, auch mal Dinge zu verändern, dass der ein relativ breites Portfolio auch, es ist jetzt, hilft, also sozusagen auch andere Aufgaben übernehmen könnte, ohne weiße Haare zu bekommen. Also man muss sich damit auseinandersetzen. Richtig ist, dass bei den Freien Demokraten von unserer Struktur her gar nicht so viele sind, die da in Frage kommen. Wir haben einfach vom Berufsbild Leute, die nicht so viele in der Verwaltung, also Professor Meyer-Falke war da ein Glück von uns. Insofern, also wir haben schon was im Auge, ich okay. Sag's mal so.
Nun sitzen Sie, haben es selber gesagt, auch nach wie vor im Stadtrat, gleichzeitig im Bundestag. Sie können aber natürlich nicht mehr in dem Maße auch in Ausschüssen agieren und auch im Stadtrat nicht in so vielen Themen agieren. Ja. Wie hat das die Wahrnehmung Ihrer Fraktion oder Ihrer Partei verändert?
Also um das direkt zu sagen, ich hatte nach der Wahl im Deutschen Bundestag, hat mich die Fraktion gebeten, das weiterzumachen, weil ich selbstverständlich dieses Amt sonst zur Verfügung gestellt hätte. Die Liste bewegt ja dann, da ist ja auch einer, der denkt, ach, die Schreck-Zimmermann geht nach Berlin, jetzt kann ich das vielleicht machen. Ich muss fairerweise sagen, dass der Betreffende das sehr souverän, ich habe mich mit ihm besprochen, weil es nicht schlecht ist, wenn Sie im Bundestag sind. Ich sage das gerade, Sie kommen nach Düsseldorf zurück und dann werden Sie kommunal sehr geerdet, wenn sie noch ein Ratsmandat hat. Übrigens in der FDP im Bundestag sind wir 80 Frauen und Männer und 33 davon haben noch ein kommunales Mandat. Ich bin da also nicht auf weiter Flur. Das ist ja auch erlaubt, auch keine Ämterhäufung. Wir wissen, Ratsmandat ist ein mehr oder weniger Ehrenamt. Was mir hilft, ich bin neben verteidigungspolitischer Sprecherin, kümmere ich mich auch um kommunale Themen. Da merke ich natürlich, wenn man zurückkommt in den Rat, ja, da finden jetzt Debatten statt. Ich räume ein, wenn man kurz vorher noch im Bundestag war. Ich meine, da gibt's auch aberwitzige Debatten, aber dass ein gewisses Niveau manchmal einen schon schmunzeln lässt und jetzt auch unter Corona und immer noch die Maske im Gesicht und also wo man sich auch kaum sah und dann in der riesen Messehalle, also da fehlte auch so dieser unmittelbaren Schlagabtausch, ist ja wichtig, wenn man sich gegenübersteht, sitzt und nicht einen Kilometer weit in die Ferne blickt. Aber Sie meinen natürlich den Blick politisch und das ist, gerade weil ich in diesem Bau- und Kommunal- und Planungsausschuss in Berlin sitze, die Themen der Großstädte sind 1:1, ob sie Leute aus Stuttgart, München, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf kommen und die Themen derer, die aus ländlichen Gebieten kommen, Kollegen aus Mecklenburg-Vorpommern, völlig andere Themen. Also Kommunalpolitik ist eben nicht eins ums andere, sondern wird ganz stark geprägt, in welcher Struktur man lebt. Und insofern ist es für mich sehr hilfreich zu sehen, was diskutieren wir hier. Und ich habe dem Oberbürgermeister auch angeboten, dass wirklich losgelöst von parteipolitischer Zugehörigkeit, wenn er sagt, Mensch, wir müssen das mal über Berlin spielen, dass ich immer bereit bin, das auch zu machen.
Sind wir fast schon am Ende angelangt. Kommt wieder die berühmte Abschlussrunde von Christian. Schnelle Fragen, schnelle Antworten.
Oh, jetzt aber.
Die funktioniert genau nach einem Prinzip, das Ihnen sehr entgegenkommt. Schnell stellen Ihnen eine Frage, geben Ihnen zwei Antwortmöglichkeiten vor. Sie dürfen eine von beiden nehmen, beide nehmen und eine neue Antwort geben.
Wahnsinn, aber das ist ja hier intellektuell jetzt eine echte Herausforderung. Ja, ich bin bereit.
Wer ist Ihr liberales Vorbild? Hildegard Hambrücher oder Sabine Leutheusser-Schnarrenberger?
Ich habe wenig Vorbilder, so richtige Vorbilder, aber von ihrer Courage her Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.
Wenn Sie eins abschaffen müssten, was wäre das, Ihr Auto oder Ihr Motorrad?
Muss ich eins abschaffen?
Sie dürfen auch keins von beidem sagen, aber es ist natürlich bei der Frage.
Ich finde das ein bisschen gemein.
Ich weiß, dafür war sie gedacht.
Okay, angesichts des, nee, ich glaube mein Auto, weil Autos kann man mieten, mein Motorrad liebe ich sehr. Fragen Sie mich mal in 10 Jahren, dann machen wir das vielleicht andersrum. Was okay. Sind denn das für Fragen hier?
Was wäre Ihnen die liebste Koalition nach dem 26. September, die Deutschlandkoalition oder die Ampelkoalition?
Da fehlt noch was, da gibt es noch eine Jamaika. Ja, das gibt es viele.
Ja, ich kann ja nur zwei Antwortmöglichkeiten vorgeben. Ich hatte jetzt mal überlegt, dass das wahrscheinlich die von den dreien ist, die Ihnen am wenigsten zusagt. Aber Sie dürfen auch sagen, Jamaika dann.
Also wenn man die Wahlprogramme übereinander legt, haben wir mit der CDU gerade in meinem Bereich Sicherheitspolitik eine große Schnittmenge. Insofern fände ich von der Priorisierung Jamaika sehr charmant. Ampel kenne ich auf kommunaler Ebene, ist in Berlin was völlig anderes. Mit Rot und Grün Verteidigungspolitik zu machen, ist eine Aufgabe. Deutschlandkoalition, wie wir sie gerade in Sachsen-Anhalt machen, spannend. Ich glaube aber, dass sich CDU und SPD so überhaben, das haben wir ja am Sonntag bei diesem völlig bekloppten Triell da gesehen, dass ich nicht glaube, dass Letzteres in Frage kommt.
Okay, also Jamaika tatsächlich.
Fände ich spannend.
Ja. Mit welcher Verteidigungsministerin haben Sie lieber zusammengearbeitet? Mit Frau von der Leyen oder mit Frau Kramp-Karrenbauer?
Mit Frau von der Leyen.
Und was gibt es im Bundestag zu viel? Männer oder Juristinnen und Juristen?
Faxgeräte.
Aber du hast noch einen Slogan vergessen. Der beste Slogan.
Ja, genau, was war der beste Wahlslogan der FDP? Silberrücken oder nie gab es mehr zu tun?
Silberrücken ist cool.
Ja.
Ich weiß, es ist ein bisschen abgedreht. Noch eine Geschichte. Ich habe einen Griechischlehrer gehabt, der besser Deutsch spricht als alle, die ich kenne. Der rief mich an und sagte, Frau Strack-Zimmermann, ich finde nur im Lexikon den Silberrücken, der Silberrücken. Ich finde die Silberrückin nicht. Er war völlig verzweifelt. Ich erklärte ihm, das Wort gäbe es auch nicht. Da war er, fiel mir fast um den Hals. Die Silberrückin fand ich eine sehr witzige Idee. Mir war klar, manche finden es klasse, manche finden es völlig durchgehämmert. Aber ich habe es schützen lassen, weil ich das.
Wer weiß, wofür man es nochmal braucht.
Ja, genau. Ich wurde nämlich angerufen, ob ich eine Autorin, die ich nicht kannte, sie wird das gerne als Titel nehmen, aber es sei bestimmt geschützt. Ich sag ja klar, es ist geschützt und habe sofort schützen lassen. Und insofern ist die Silberrückin jetzt geschützt. Ich fand es eine super Idee eines Kreativen und ja, bisschen Spaß muss sein.
Ja, damit sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich danke ganz herzlich Frau Dr. Strack-Zimmermann. Schön, dass Sie da waren,
dass
Sie bei
Ihnen.
Uns waren. Unser Moderator Christian Harrendorf, unser Mann für die Technik Thorsten Rund vom Podcast Studio NRW, sowie dem Ideengeber Ludolf Schult und Vizebas Sebastian Juli. Und dann hören wir das Junges Lied von Mayo Velvel Nummer 3. Und liebe Jungs, ihr könnt alles nachhören auf unserer Homepage www.düsseldorferjunges.de oder auf Facebook. Und jetzt würde ich sagen, wie auf den Heimatabend, Mats ab, das Jungeslied. Düsseldorfer Jung. Hell
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.